SRF 1. SRF 1 Doppelpunkt.
Wie viele Stunden von Ihrem Leben haben Sie bis jetzt echt mit Warten verbracht? Warten auf Tram, Bus oder Zug, warten im Stau, warten an der Kasse, im Wartezimmer vom Doktor, warten, bis der Kompi endlich aufgefahren ist und früher warten vor der Telefonkabine. Ja, wir alle tun immer wieder mal auf etwas warten. Das soll meinen, wir sind unterdessen richtig geübt, nehmt jetzt entsprechend locker und routiniert. Aber das Gegenteil ist der Fall. Warten, wenn es nicht gerade die Vorfreude auf die Ferien ist oder auf ein schönes Fest. Warten empfindet man in aller Regel als mühsam. Und merkt meistens gar nicht, dass Warten letztlich auch eine Pause im Alltag ist. Nicht selten eine Pause zwischen zwei gehetzten Phasen. Unser Redakteur Jürg Göninger geht in dieser Stunde dem Phänomen Warten auf den Grund. Er zeigt, warum wir normalerweise so wenig Freude haben am Warten und was Warten alles kann beinhalten.
Für viele Leute ist die Zeit heute das Wertvollste im Leben. So scheint es einmal. Oder würden Sie gebannt zuschauen, wie eine Brausetablette versprudelt und wartet, bis sie komplett im Wasser aufgelöst ist? Ich nicht. Warten ist nicht der aktive Blick führen, was dann einmal passiert. Warten ist die abwartende Wahrnehmung der Gegenwart. Warten braucht Nerven. Der deutschsprachige Schriftsteller Franz Kafka hat einmal gesagt, in Erwartung, dass das Warten auf den Lift weniger Zeit braucht als das Treppensteigen, tauscht man die körperliche Entlastung mit einer nervlichen Belastung aus. Warten, zuwarten, abwarten, erwarten. Der Computer und das Internet ist auch so etwas, wo man ständig wartet.
WWW Worldwide Waiting.
Warten gehört zu unserem Leben, ist der rote Faden durch den Alltag, unser ständiger Begleiter.
Die Wartezeit, die man bei Ärzten verbringt, würde in den meisten Fällen ausreichen, um selbst Medizin zu studieren. Didi Hallervorden, Komiker, Kabarettist, Schauspieler.
Entschuldigung, darf ich Sie rasch etwas fragen? Wo warten Sie besonders in Ihrem Alltag?
Ja, vor allem bei den ÖV. Also Zug, Bus. Ja, ich pendle und habe dort oft Wartezeiten.
Gibt es sonst noch Wartezeiten, die sich erinnern?
Wenig. Ich habe einen wahnsinnig strukturierten Alltag und ich bin eigentlich immer eher am Hetzen. Also ich finde, ich schätze manchmal die unproduktive Zeit zwischen diesen Terminen und würde mir eigentlich wünschen, dass ich mehr Zeit hätte zum Warten.
Verstehe ich. Und das wäre Qualität?
Das wäre Qualität.
Nehmen wir an, Sie haben jetzt den Bus verpasst und müssen jetzt warten 10 Minuten. Was machen Sie denn? Sich ärgern?
Manchmal tue ich mich ärgern, ja. Also manchmal habe ich dann wirklich einen grossen Ärger und versuche dann aber eben genau die Qualität zu erkennen.
Ist das mühsam für Sie zu warten?
Nein, eigentlich nicht. Also wenn ich nicht einen Termin habe, der wichtig ist, warte ich eigentlich gerne. Dann kann man ein bisschen umflonern, ein bisschen umschauen und im Jetzt ein bisschen das Leben geniessen.
Aber Sie haben doch manchmal gleich Termine, müssen Sie vielleicht gleich warten?
Ja, dann ist es nicht so angenehm, das stimmt.
Sind Sie denn nicht so geduldig oder was machen Sie denn?
Wenn es geht, laufe ich. Also zum Beispiel, wenn jetzt die ÖV nicht kommt und versuche, den Termin zu erreichen. Ja, ich bin ungeduldig.
Gibt es Sachen im Moment, wo Sie darauf warten, in der nächsten Zeit?
Nein, eigentlich nicht.
Gibt es im Leben etwas, wo Sie darauf warten?
Ja, Inspiration und ja, mal das, für verschiedene Sachen.
Wenn Sie eine Warteschlange sehen, was machen Sie?
Ich stehe nicht dort an.
Und wenn Sie müssten?
Entweder verschiebe ich es oder dann versuche ich einen Deal mit jemandem zu machen, der vorne in der Warteschlange ist.
Sie, wie macht man das?
Mal ein bisschen fragen, pläutern und dann versuche ich dort reinzustehen.
Gibt es in Ihrem Leben etwas, wo Sie darauf warten?
Ja, auf meine Kinder.
Immer wieder?
Ja, genau.
Auf was warten Sie in Ihrem Alltag besonders?
In der Schule manchmal auf die Lehrer, kommt darauf an.
Wie das?
Ja, Prüfung korrigieren, Prüfung zurückgeben und ja.
Wenn ich nie mehr warten müsste, käme ich auf die Welt und wäre schon tot. Und hätte eigentlich gar keine Zeit gehabt, zu leben. Stefanie von Harrach, Literaturwissenschaftlerin.
Ihr Gespräch kann zu Qualitätssicherungszwecken aufgezeichnet werden. Pour des raisons de qualité, cette conversation...
Per vendita ed informazioni in italiano, premere 3. Swiss Rail Service, good morning.
Ihr Gespräch mit unserem Kundenbetreuer kann zur Qualitätssicherung aufgezeichnet werden.
Herzlich willkommen. Für Deutsch drücken Sie die 1. Um Sie schneller bedienen zu können.
Komm, wir gehen. Wir können nicht. Warum nicht? Wir warten auf Godot. Ah.
Je älter das man wird, desto mehr Zeit zusammenzählt, hat man gewartet. Stefanie Merz, heute 96 von Aarau, hat in früheren Jahren ihren Mann bei einem Unfall verloren. Sie erinnert sich.
Nach 12 Jahren habe ich dann meinen Partner kennengelernt. Es war auch ein Sehnen und Warten. Nicht, dass ich einen Mann gebraucht hätte für Unterhalt, also Erhaltung. Also. Oder so. Aber einfach das vertraute Du hat einfach gefehlt. Ja, das waren 12 Jahre.
Extrem lang gewartet hat einmal auch Anna Schmid, heute 91, von Surbe-Aarau.
Mir ist so gut gegangen bis daher und noch habe ich eine ganz schwere Geburt. Es war eine frühe Geburt. Für mich ist es 3 Tage gegangen, bis er da war. Ich durfte nicht mehr zum Bett raus. Das habe ich nie vergessen.
SRF 1, Sie hören die Sendung Doppelpunkt über das Warten. Alte Menschen haben manchmal verrückte Geschichten zu erzählen. Geschichten vom Sehnen und vom Warten. Zum Beispiel der 95-jährige Andreas Müller von Surbe-Aarau.
Ich bin von Unterreger, ich bin aufgewachsen. In einem Waisenhaus, nicht? Sogar nicht. Mit 8 oder 9 Kindern waren bei uns, damals mal. Und wir sind dann nach dem Waisenhaus gekommen, weil der Vater verunglückt ist. In der Spinnerei, oder? Tödlich nicht, nein, aber im Fall gesehen einfach nachher. Sie haben mich, ich mit 10 Wochen eigentlich ins Waisenhaus gekommen.
Aber Ihre Mutter war ja auch noch da?
Ja, sie war auch noch da, aber sie konnte ja nicht alle Kinder haben, wenn wir 9 Kinder waren. Ja.
Wo Sie im Waisenhaus waren, ist das am gleichen Ort, wie die Eltern gewohnt haben, im gleichen Dorf?
Ja, ich war nicht einfach im Armenhaus, aber einfach auch zu Unterreger. Ja.
Also die Eltern im Armenhaus und Sie im Waisenhaus?
Nein. Ja.
Wie war das für Sie als Kind? Das war noch schwierig.
Ja, ja, natürlich war das schwierig als Kind. Da haben wir eine Erziehung mit Hogan oder Tatsch. Und der Lust der Frauen waren dann noch eingeborene Schwestern. Ja.
Da hat es sicher viele Zeiten gegeben, wo Sie ein bisschen alleine waren.
Ja, natürlich bin ich viel alleine gewesen, aber ich bin mich so gewöhnt wie heute auch. Ich kann gut alleine sein. Vom Waisenhaus bin ich in eine Ziegelei gekommen. Und die hatten noch einen Bauerngewerbe dazu. Und die Ziegelei ist dann aber nachher eingegangen. Da bin ich auf dem Bau gearbeitet. Ich habe Ausläufer gemacht in einem Kleidergeschäft. Oder mal in einer Bäckerei auch Ausläufer gemacht. Beim Bell Ausläufer gemacht in Zürich. Alles, was man musste Arbeit annehmen, aber bezahlt haben sie eben überall. Windig. He?
Haben Sie eine Ausbildung gehabt?
Nein, ich habe einfach eine Fischernot geschafft. Ich bin dann als Schlosser, habe mich aufgearbeitet. Oder? Und habe überall nicht geschafft. In der Schmitte zugeschlagen mit dem Hammer. Ich habe überall gearbeitet.
Und Sie hatten auch immer Arbeit gehabt?
Ja, 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 aber eben. Arbeit hat man immer gehabt, aber zahlt haben sie nicht viel. Lohnt es mal. 20 Rappen in der Stunde, ich weiß es nicht.
Und das war dann schon wenig gewesen?
Ja, ja. Aber eben. Das Leben ist jetzt so wie gelaufen. Nicht? Und ich bin froh, dass das so gelaufen ist jetzt. Und habe mich daran gewöhnt. Ich habe es ja noch nie so schön gehabt wie da, nicht?
Hat es Zeiten gegeben in Ihrem Leben, wo Sie belangt haben, dass es anders wird?
Ich habe nichts anderes gekannt. Ja. Einfach machen, was. Arbeiten. wenn man will überleben.
Sind Sie geheiratet gewesen?
Ja, ja. Ich war geheiratet gewesen, 14 Jahre mitteilen, mit den drei Kindern von mir. Und nachher ist das aber nicht gegangen. Und dann war ich noch das zweite Mal geheiratet gewesen. Und die Frau ist dann eben mit 65,5 gestorben. Und das war eine Mutter, das war eine Schneiderin. Wir haben da, ich habe nicht mehr ganz schade getrennt zu Hause, dass sie nähen können. Ja. Vieles müssen mitmachen.
Sind das lange Übungen oder lange Tage?
Ja, natürlich. Bis um 11, 12 Uhr habe ich manchmal noch getrennt. Dass sie können, sie wieder nähen. Wir müssen schauen, dass wir durchkommen mit dem Leben. Und nichts anderes haben.
Der moderne Mensch von heute ist der, der keine Geduld hat.
Ich habe schon Geduld gehabt. Immer Geduld gehabt. Oder? Muss auch heute Geduld aufbringen, oder?
Für was denn?
Oder? Ja, wenn der Mensch jemand läutet und es geht ein bisschen länger. Aber das kann man alles verkraften. Das ist für mich selbstverständlich. Bei einem Doktor muss auch warten.
Ihr Leben hat sie gelernt, warten?
Naja. Warten, hab Geduld haben.
Peter Konrad, 52, leicht rundlich, rotes T-Shirt, eine silbrige Brille, leicht schräg auf der Nase. Er verkauft das Strassenmagazin Zürchpreis in Zürich am Silge, gerade hinter dem Bahnhof.
Also heute ist relativ hart gelaufen. Gut, das Minimum habe ich gemacht, also so 8 oder 9 Heftchen habe ich. Das Minimumziel hier am Silge, normale. Guten Verkaufstag habe ich zwischen 15 und 20. Und ich stehe normalerweise von morgen um 7 Uhr bis um 9 Uhr. 3 Tage bin ich hier im Silke, weil ich arbeite noch zusätzlich bin ich noch 80% in der Migros, in der Produktion angestellt. Weil ich bin momentan noch am Schulden abzahlen, die ich habe. Und darum arbeite ich momentan etwas viel.
Beim Warten auf Kunden und auch sonst im Alltag beobachtet er die Leute.
Ich würde im Großen und Ganzen sagen, dass die Leute schlecht warten können. Kaum steht mal zum Beispiel in diesen 5-6 Leuten, da lähmt schon einer, kann man keine zweite Kasse auftun, oder? Sollen doch mal ein bisschen Geduld haben. Es läuft noch nichts davon.
Der Peter Konrad hat nach einem schweren Vespa-Unfall ein Jahr lang nicht mehr arbeiten und hat Schulden gemacht. Die ist er dran am Abzahlen. Und darum verkauft er zusätzlich Surprise.
Also es ist ja so, wir selber können die Heftchen bei uns im Büro ankaufen. Wir zahlen 3,30 Franken im Einkauf. Verkaufen tun wir es für 6 Franken. Die Differenz ist 2,70. Das ist unser Verdienst. Und wir bekommen Plätze also zugewiesen über. Wir dürfen Plätze eigentlich nicht in Beliebig anstehen. Der Platz, den du selber hast, der ist eigentlich für dich, der ist auch geschützt auf dich. Oder? Es darf eigentlich offiziell ohne deine Zustimmung niemand dort hin.
Er kennt zwei Sorten von Warten im Moment. Das eine ist das Warten auf Kunden.
Nach einem anderen Warten, das ich auch kenne, ist das Warten darauf, dass ich endlich mit meinen Schulden fertig bin.
Die einen Leute laufen an ihm vorbei, ohne ihn anzuschauen. Einige andere grüßen ihn oder er sie. Der Peter Konrad ist stadtbekannt.
Du kannst deine Gedanken angehen. Also quasi, bei welchem Job kannst du während dem Arbeiten deine Gedanken angehen? Denken und die Leute beobachten. Also einerseits überlege ich mir, was ich heute Abend machen soll, oder? Nach einem Hankerum, ich mache ja auch noch Stadtführungen. Wenn ich nach einer Stadtführung zum Beispiel noch stehe, überlege ich mir, was die Leute so erzählt haben, oder? Wie sie das gefunden haben.
Warten sonst rege ich ihn manchmal schon auf, aber nicht zu warten auf Kunden auf der Strasse.
Also ich finde es als geschenkte Zeit, weil du kannst deine Gedanken angehen, oder? Und das nützt dir ja indirekt auch wieder.
Was ein bisschen drückt, sei das Warten auf den Tag, wo er alle Schulden abzahlt habe, sagt Peter Konrad.
Also wie es jetzt läuft, würde ich sagen, Ende Jahr habe ich es geschafft. Wobei, dann ist eigentlich nur ein Hindernis, wo ich den noch abzahlen muss. Das sind Steuerschulden vom 14. und vom 15. Und dort habe ich aber die Option vom Steueramt, dass ich die jetzt in Raten zahlen kann, sobald ich keine Schulden mehr habe. Und wenn es rund läuft, ist eigentlich auch ein Wunsch, dass ich nächsten Herbst in die Ferien kann, auf Amerika, Herbst 17. Und das ist eigentlich ein Ziel von mir, das ich erreichen will. Weil ich bin vor 2 Jahren bin ich von einem ehemaligen Schulkollegen von mir auf Amerika eingeladen worden. Es ist beides eigentlich. Einerseits ein mühsam, weil manchmal sage ich mir, Gottverdammt, siehst du überhaupt keinen Sinn, oder? Handkrumm freue ich mich, sage, wenn du das geschafft hast, dann hast du es, oder? Dann bist du wieder sauber, kannst wieder gerade da stehen, kannst wieder von vorne anfangen.
Warten gibt einen Haufen Emotionen. Vorfreude, Anspannung, die immer mehr zunimmt. Ungeduld bis zu der rasenden Verzweiflung. Manchmal ist man auch selber der Grund fürs Warten, wenn man zu spät ist nämlich. Der Christian Moro, 44, ist Verhaltenstrainer. Er sagt, dass man sicher nie zu spät kommen darf bei einer Beerdigung oder an einem Vorstellungsgespräch. Wie ist es mit dem Chef und dem Angestellten?
Der Chef, gemäß Hierarchie, der hat natürlich die Narrenfreiheit und der Unterstellte oder der Mitarbeitende, wie man das schön sagt heute, der wartet einfach. Und wenn der Chef kommt, ist auch gut beraten, dass er einfach keine Einweisung und keine Bemerkungen macht, dass es einfach zu spät ist.
Wie ist das Verhältnis Mann-Frau diesbezüglich?
Ich finde es sehr spannend, dass es an die Frauen nachher gesagt wird, dass sie immer später kommen. Das stimmt überhaupt nicht. Ich stelle sogar fest, dass heutzutage Männer auch spät und später kommen oder verspätet kommen. Ich finde es aber noch interessant, wie sie das begründen. Frauen dann immer mit privaten Angelegenheiten begründen, also Kinder oder andere Gründe, und Männer immer geschäftlich. Ich glaube das aber natürlich nicht. Ich finde es spannend, einfach, dass es dort sich einfach extrem ausgeglichen hat, von der Erfahrung her.
Dank dem Smartphone kann man rasch mitteilen, dass man ein bisschen später kommt. Das beruhigt die warten. Sie nerven sich aber trotzdem.
Ich denke, es kommt wirklich auf den Anlass drauf an. Es gibt Anlässe, wo man das nicht können. Aber heutzutage denke ich, du darfst, dass alle Leute in alle Altersschichten und in alle Funktionen den rauen Umgang mit der Zeit einfach eins zu eins erleben. Es ist immer knapp. Also die einzige Erfahrung, die sie machen, ist einfach immer knapp und man ist immer unter Zeitdruck. Dann ist es viel, viel verständlicher. Und genau wegen dem, paradoxerweise, die Leute fühlen sie sich sehr oft angegriffen, wenn sie warten müssen. Das heisst, wieso sollte ich jetzt warten? Mit dieser Zeit hätte ich etwas gescheiter machen können. Also das heisst, man macht die Erfahrung und man hofft natürlich auf die Kulanz vom Gegenüber, aber wenn man selber am Warten ist, hat man das gar nicht kennen. Das ist einfach eine Paradox-Situation. Und ich denke, in dieser 4. Stunde hätte ich noch 3 Mails beantworten oder die haben das und das noch erledigt. Und sehr wahrscheinlich wegen dem erleben wir auch die Leute, die in jeder Situation alles ausnützen. Also so einfach noch aus dem Fenster raus schauen, so gibt es nicht mehr heute. Also ich merke, wenn ich das mache, wie die Leute mir anschauen zum Teil und mich fragen, die Augen, also fast fragen, wie hätte er nicht besser zu tun, als eben raus schauen. Deswegen denke ich, warten wird gesellschaftlich anerkannter sein, aber einfach irritiert immer noch die Leute in der Schweiz. Für andere Kulturen war nie ein Wert, der so streng angeschaut wurde. Bei uns ist ein Teil der Erziehung. Manchmal habe ich fast Angst, wie das uns einfach das vorgibt, also das Ganze. Als ob wir Sklaven wären von dieser Zeit. Und wir tun uns auch selber, von dem her, indem wir das Gefühl haben, wir müssen jeden einzelnen Minuten eben verrechnen. Also einfach, wo muss sinnvoll eingesetzt werden. Und sinnvoll wird gleichgesetzt mit produktiv. Und wenn das unproduktiv ist, dass es das nicht mehr gut ist.
Gibt es überhaupt noch Leute, die warten können, indem sie einfach nichts machen, nur schnaufen?
Ich finde das sehr spannend. Ich denke nicht. Also es hat die wenigsten Leute. Ich weiss es nicht, ob er eher eine Verunsicherung ist von der Person. Ich merke einfach, wie auch die Leute verlernt haben, sich anzuschauen. Also das bewusst anschauen, fast Verlegenheit. Und wenn man jemanden anschaut, haben die Leute einfach immer so das Gefühl, oh, kennt mir. Im akuten Fall will er sogar etwas von mir. Ich finde es sehr spannend, wenn ich die Leute auch bewusst anschaue, weil sie einfach interessant finden, wie sie angelegt sind. Und ich denke, das ist auch eine Art von sich zeigen. Ich denke einfach mit der Rationalisierung, mit dem, dass alles heutzutage muss einfach rentieren, dass es einfach die Leute sich von dem treiben lassen. Und deswegen ist immer alles so getaggt und die Leute sind einfach so alles so schnell unterwegs.
Heute gilt Warten als ein Manko oder als ein Verlust, sage ich mal. Nehmen wir es umgekehrt. Was ist die Qualität von Warten?
Qualität vom Warten für mich ist es da, dass es etwas andere Formen annimmt, dass ich auch Zeit habe zum Überlegen. Wir sind nicht geschaffen, unser Hirn ist nicht geschaffen für diese Geschwindigkeit. Sehr oft tun wir Sachen entscheiden, die, wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, total anders auskommen wäre. Dann gibt es eine Zeit auch zum können das, die Selbstreflexionsprozesse im Allgemeinen für sich selbst, also was habe ich jetzt gehört, was habe ich hier war, der geht total verloren. Und ich denke, dass es einfach in dem Druck auch so an Selbstwertgefühl verloren geht. Man fühlt sich einfach nur ein Produktionsfaktor oder einfach irgendwie ein Profiszenter. Also der Mensch fühlt sich immer mehr als ein austauschbarer Faktor. Ich als Mensch gehe nicht unten. Und durch das versucht man natürlich, alles zu reduzieren, was nicht effizient ist. Und dadurch gehört auch natürlich Umgangsformen. Man versucht einfach alles zu komprimieren und schauen, dass man sofort zum Ziel kommt. Und man denkt einfach nicht, dass das Schöne am Warten ist, dass sehr oft einfach in dem drin entdeckt man total neue Facetten auch von Dingen oder von Menschen.
Nichts Besseres zieht mehr. Sogar bei den Webern gestern ist das Haus halb leer gewesen.
Immerhin kommen wir doch zur Not noch auf unsere Rechnung.
Ja, aber wie denn? Wie kommen wir denn auf unsere Rechnung? Wie? Berühmte Gäste aus Berlin müssen wir uns einladen, so wie heute Abend, damit die Leute hier ins Theater gehen.
Einer, der von Berufswegen wartet, ist der Janosch Stefan Buchwart. Er ist von Beruf Souffleur am Schauspielhaus Zürich. Beim Interview sitzen wir im Schiffsbau ganz nahe bei der Bühne, dort, wo er als Souffleur amix auch sitzt. Der Einflüsterer für die, die auf der Bühne ein Wort oder einen Satz vergessen. Beim Warten an dem Tag, darauf, dass sein Zug von Schaffhausen zu Zürich ankommt, hat er sich überlegt, wie er den Souffleur definieren soll. Er sagt ganz kurz:
Ich warte auf den richtigen Moment. Und das ist der Notfall.
Und dann sagt er, wie das genau geht.
Ja, der ist dafür Notfälle, der ist dafür einen reibungslosen Ablauf von Proben und Vorstellungen. Ablauf heißt, dass Texte vergessen werden können, dass Schauspieler, Schauspielerinnen Aussetzer haben, Hänger nennt man das, und dass ich im richtigen Moment blitzschnell reagieren muss, um den Lauf der Dinge mit zu ermöglichen.
Bei dem Warten mache er aber nicht nichts. Er lese jeden Satz mit, bei jeder Probe und jeder Aufführung, zum parat sein. Und so könnte das tönen, wie man in dieser nachgestellten Szene hört.
Der geht nicht auseinander.
So mach das nämlich.
Ja, versuch's nur. Er kommt.
Du hast Glück.
Wieso Glück? Jeder rechte Stuhl ist verzapft.
Nur was geleimt ist, geht aus dem Leim.
Nur was geleimt ist, geht aus dem Leim?
Habt ihr Ferien oder was?
Ich lerne die Leute natürlich auch gut kennen im Laufe der Probenzeit und kann natürlich auf diverse Feinheiten und Nuancen reagieren, die man als Zuschauer gar nicht mitbekäme, sodass ich also wirklich abschätzen kann, wann jemand meine Hilfe braucht, sie auch anfordert. Das sind wirklich manchmal winzigste Gesten, Nuancen, die ich interpretieren muss. Aber es sind auch ganz klare Aufforderungen. Eine ganz offensive, klare Anweisung wäre zum Beispiel, dass ein Schauspieler, was nicht selten vorkommt, das öffentlich macht, dass er nicht weiter weiß und lautstark zu mir sagt: Text, ich gebe den Halbsatz rein. Es geht so blitzschnell weiter, dass die Leute an sich kaum mitbekommen haben, was passiert ist. Und wenn, dann ist man freudig erstaunt, dass so etwas funktionieren kann.
Heute ist Sonnabend.
Was hat das damit zu tun?
Wegen der Lehrlingsprobe. Sie haben gesagt, am letzten Sonnabend im Monat.
Grundsätzlich sitze ich heutzutage bei den Aufführungen in der ersten Reihe, Mitte, also öffentlich. Die Leute neben mir sehen mich mit meinem Textbuch. Ich blättere natürlich so diskret wie möglich, lautlos. Ich habe ein, wenn ich es denn brauche, kleines Lämpchen, wenn es dunkel auf der Bühne ist, wenn ich selbst in der ersten Reihe viel zu wenig Licht habe, brauche ich eine Verstärkung.
Hier ist mein erster Stuhl. Nicht dieser Meister, der andere.
Tischler werden ist nicht einfach, wenn es einer nicht im Blut hat. Das habe ich deinem Vater gleich gesagt.
Ja, ich warte, ich sitze da und bin eigentlich der Schweigsamste. Dieses Warten ist natürlich dann auch ein aktives Warten. Also ich bin quasi auf der Lauer wie ein Tier, wie eine Katze oder ein Raubtier, das entspannt daliegt. Wenn so ein Tier ruhig daliegt und trotzdem eine Aufmerksamkeit hat, ist das eigentlich ein sehr schöner Zustand, ein fast meditativer Zustand, den genieße ich eigentlich. Also es sind schöne Wartephasen, aber es sind aktive Wartephasen. Es ist keine Untätigkeit, es ist eine Präsenz.
SRF 1, Sie hören die Sendung Doppelpunkt über das Warten. Wer in einem Alters- und Pflegeheim lebt, der oder die wartet auf nicht mehr viel im Leben und wartet doch jeden Tag aufs Morgenessen, auf den Kaffeeschwätz, aufs Mittagessen, auf die Zeit vom Mittagsschlaf, auf die Zeit vom Spaziergang, aufs Nachtessen, auf ins Bett gehen, darauf, dass der Schlaf kommt. Wer noch mobil ist, wartet weniger, hat noch mehr los. Zum Beispiel der Ernst Bolliger. Der Ernst Bolliger lebt in Aarau im Alters- und Pflegeheim Golatti, mitten in der Altstadt. Er ist 92 und hat eine Beinprothese. Dank einem Elektro-Dreirad, seinem Golatti-Turbo, ist er trotzdem mobil.
Ja, ich bin erstens einmal ein Frühaufsteher und dann gehe ich einmal vor und zum Morgen mit dem Elektro, mit dem Turbo. Sie haben mir noch sogar angeschrieben, das habe ich nicht gewusst. Fahre ich die Aren rüber, gehe zu den Vögeln und dann gehe ich zum Morgen essen. Das ist mir das liebste Essen, das ist Buffet. Muss aber gehen, wenn es noch nie verlesen ist.
Der Ernst Bolliger war Schulhausabwart und in der Freizeit Conferencier, Samichlaus und noch anders.
Am Morgen und dann am Mittag bin ich meistens in die Stadt und dort habe ich lieb etwas zu plaudern. Die Zeit geht mir rasch um. Ich kenne viele und viele kennen natürlich noch mehr. Und die Kinder, die dort oben in der Schule sind, haben natürlich auch wieder Kinder oder die Kinder von. Nein, das ist, und dann zu oben hocke ich da, ins Höfli, aber jetzt immer Leute, die man kennt, es müssen einfach ein bisschen andere Köpfe sein. Nein, sonst, es gefällt mir gut, ich muss sagen.
Es gefällt ihm gut. Er ist schon Urgroßvater und das gern. Alles gut. Nicht ganz oder nicht immer. Er habe halt kein Ziel mehr im Leben. Manchmal habe er einen Hänger. Und dann nicht Lust auf die immer gleichen Leute im Haus. Dann bleibe er lieber im Zimmer.
Wie gesagt, jetzt heute habe ich einen guten wieder. Wenn ich einen Hänger habe, dann aber das ist Lust, das sehen Sie immer so. Dann fragen Sie, was ist Herr Bolliger? Dann weiss ich nicht, dann denke ich einfach, ja, jetzt noch so ein Jahr. Der Doktor macht mir da immer noch Hoffnung, der Blutwert ist ja so gut. Und dann sagt er, ja, du wirst noch alt, du hast wieder so einen Blutwert.
Und das ist fast eine Drohung für Sie?
Ja, dann denke ich mir, ja, noch jahrelang da sein. Nein, also jahrelang nicht mehr. Sagen wir, ein Jahrchen, zwei Stunden. Ich warte eigentlich auf das.
Im gleichen Haus lebt die 96-jährige Stefanie Merz. Sie hat ein bewegtes Leben gehabt und immer selbstständig gearbeitet, mit viel Verantwortung. In ihrem Alter sind die meisten Bekannten schon weggestorben. Heute sei sie einsam, sagt sie.
Da warte ich jetzt auf die letzte Stunde. Wenn man so keine Aussicht mehr hat auf ein Weiterleben, also auf der Welt, und weiss, es ist alles zusammen nur stückweise. Man kann nichts mehr aufbauen, nichts mehr entwickeln. Dann ist das Warten trostlos. Dann möchte man gut sagen, für was bin ich noch da?
Für was sind Sie noch da?
Jetzt. noch für mich. Ich habe noch drei Schwestern, die jünger sind als ich. Zwei sind auch, ein hat MS, schon seit 50 Jahren. Und die andere ist die, hat Demenz. Die dritte kommt mich noch einmal besuchen. He. Aber die sind alle auswärts. Und so bin ich für niemand mehr eigentlich da. Und das ist noch das Ende. Wir warten alle da auf den Tod. Das ist das so, ja. Die hat bei den einen merkt man so, vielleicht hört man sie mal, wo ich noch gehen könnte.
Stefanie Merz und Ernst Bolliger, sie sind lebenssatt, müde vom Leben. Aber sie sind noch relativ gesund. Viele andere sind das nicht mehr. Und für die anderen bedeutet das Geduld haben, eine besondere Art von Warten. Das weiss auch der Lars Weissbart, 47, Geschäftsleiter beim Alters- und Pflegeheim Steinfeld zur Bearau.
Mir denkt, sie sind geübter in Geduldig sein. Sie sind da ein bisschen pragmatischer, etwas herzunehmen, ein Schicksal anzunehmen, dass das gegeben ist. Ja.
Und gleich erstaunt, man kann ja eigentlich verrückt werden, wenn man jetzt etwas hat, das man nicht wollte, irgendeinen Bandscheibenvorfall oder irgendetwas, das dann wehtut. So ist es ja nicht, dass die Leute sagen, das ist doch gleich. Das ist es ja auch nicht, oder?
Nein, das haben sie nicht. Aber ich habe das Gefühl, sie schicken sich dann irgendwann in ihr Schicksal hinein. Sie wissen ganz genau, ich kann nichts mehr daran verändern. Weil für viele Leute ist es bewusst, die wissen, dass das eigentlich die letzte Station ist in ihrem Leben. Und sie schicken sich darin hinein und werden wirklich geduldig. Und da können wir uns wirklich ein grosses Scheibli davon abschneiden.
Jetzt schneiden wir uns die Scheiben ab und stehen in einer Warteschlange. Und links und rechts hat es noch zwei andere, die schneller sind als unsere Schlange. Wie schneiden wir jetzt das Stück ab? Also wie können wir das transferieren in diese Situation?
Ein bisschen dicker abschneiden. Nein, also ich merke das in meinem Alltag. Ich habe mich sehr verändert, seitdem dass ich in der Langzeitpflege arbeite. Also ich habe mal Koch gelernt, ich war da ein tiefiger Typ gewesen. Und da lernt man wirklich auch geduldig sein, gelassen sein. Das nimmt man mit und da probiere ich mir immer ein Beispiel zu nehmen an diesen Leuten.
Warten ist ja eine Kunst, sagt man.
Ja.
Können Sie warten?
Nein.
Sagen wir ein Beispiel, wo Sie ungeduldig werden?
Also ich bin ungeduldig, wenn im Alltag Ihnen etwas nicht läuft. Also auf dem Operativen, also bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, da habe ich, weiss ich, ist eine bin ich manchmal sehr ungeduldig. Aber dann nehme ich mir wieder ein Beispiel an meine Bewohnerinnen und Bewohner und tue mir das dann vor Augen führen und dann geht es für mich wieder.
Der Uhr war eine große Zäsur. Erst seit dann gibt es Zeitmangel und das gefühlte Warten. Annemarie Pieper, Philosophin. Wir haben das mechanische Zeitmodell so weit verinnerlicht, dass wir Sklaven des Hamsterrads geworden sind und es bis zu einem gewissen Grad auch gern sind, weil es uns Halt und Struktur gibt.
In der Arbeitswelt, ja, da gibt es irgendwelche Produktionszyklen und die müssen relativ schnell sein, weil die Firma muss ein neues Gerät, ein neues Handy herstellen.
Das ist der Marc Wittmann, Zeitphilosoph vom Deutschen Freiburg, vom Institut für Grenzgebiet der Psychologie und der Psychohygiene.
Und da ist dann Zeit wirklich Geld. Natürlich übersetzen wir das auch so. Wir haben unser Monatssalär, ja, da ist natürlich auch plötzlich Zeit Geld. Aber das Problematische, glaube ich, ist ja fast eher auch so, dass wir das auch in die Freizeit übertragen, wo Zeit eigentlich nicht Geld ist. Also wenn wir sonst ein verlängertes Wochenende haben, da haben wir 3 Tage, wo wir nichts tun müssen eigentlich. Und trotzdem planen wir eigentlich schon wieder alles und versuchen schon wieder die Zeit irgendwie unter Kontrolle zu bringen. Dann merken wir, wie sehr urzeitorientiert wir sind. Und das wäre eigentlich die Kunst, dass man sagt, wenn man mal Zeit hat, 3 Tage Urlaub, wie ein verlängertes Wochenende, dass man dann eigentlich mal sich so von der Urzeitorientierung löst und mehr eigenzeitorientiert lebt. Das heißt, einfach in die Zeit hineinlebt. Zeitempfinden hat sehr stark ja auch mit unserem Selbstgefühl zu tun. Ja. Also das Klassische in der Wartezeit ist ja, dass wir plötzlich uns selbst erleben. Also oftmals sind wir so abgelenkt, wir sind irgendwie im Internet beschäftigt, wir arbeiten, wir telefonieren, wir sprechen, wir machen alles Mögliche und erleben uns selber dabei gar nicht besonders intensiv. Ja. Also wir sind absorbiert in der Tätigkeit und dann vergeht die Zeit eigentlich sehr schnell. Und so kann man sagen, also wenn ich mich selber erlebe, und das ist passiert dann vor allem in der Wartezeit, es passiert nichts, ich warte und erlebe mich selber. Und das heißt, die unmittelbare Zeitwahrnehmung, das unmittelbare Erleben von Zeit hat sehr viel mit der Ich-Wahrnehmung und aber auch der Körperwahrnehmung zu tun. Also weil natürlich unser Selbstgefühl sehr stark auf unserem Körpergefühl basiert. Also unser Ich ist ja quasi verankert auch in unserer Körperlichkeit. Und das heißt, wenn wir eher aufgeregt sind oder wenn wir stärker unseren Körper spüren, zum Beispiel bei Schmerz, dann dehnt sich auch die Zeit. Das sind alles so Dinge, die Hinweise darauf sind, dass das Zeitgefühl viel mit unserem Körper selbst zu tun hat.
Beim Warten kommt einem die Zeit unendlich lang vor, weil man nicht abgelenkt ist. Warten früher als Kind an langweiligen Regensündung auf etwas, das passiert. Warten heute auf den Bus ohne Smartphone und Zeitung.
Man könnte sagen, dass wir verlernt haben zu warten, weil immer alles schneller funktioniert. Die Züge relativ pünktlich sind, ja, die E-Mails, man schickt mit dem E-Mail etwas raus und dann nur eine halbe Stunde später kommt schon die Antwort. Früher hat man Wochen auf Briefe gewartet. Diese Beschleunigung, also von Informationen, aber auch im Verkehr und auch in der sozialen Kommunikation, die hat zur Konsequenz, könnte man sagen, dass wir immer weniger Wartezeit oder leere Zeit erleben. Und wenn wir aber dann mal wirklich Wartezeit haben, jetzt kommt der Bus nur 3 Minuten später als sonst auch, dann plötzlich wäre man nervös, ja, weil wir das nicht mehr so gewohnt sind, einfach auch nur mal 5 Minuten ruhig die Zeit zu lassen, sein zu lassen. Das merkt man ja auch, wenn man im Bus ist, das merke ich jeden Morgen, wenn dann die Menschen zusteigen. Was machen sie als allererstes, sobald sie sich hingesetzt haben? Sie zücken schon wieder ihre Smartphones und schauen auch schon wieder rein. Sie sind schon wieder, die Welt ist schon wieder verfügbar für diese Menschen und sie lenken sich von sich selber ab, weil sie vielleicht auch schon wieder nicht diese paar Minuten Busfahrt nicht gewohnt sind auszuhalten.
Und schon wieder steht man in einer Warteschlange. Da nützt alles Schönreden nichts.
Eine Warteschlange bildet sich, wenn mehr Anforderungen pro Zeiteinheit an ein System gerichtet werden, als dieses in derselben Zeit verarbeiten kann.
Da ist man plötzlich immer so zeitlich fixiert, weil man immer schaut, wie lang ist die Schlange noch? Und man schaut auch immer, welche Leute, wie schnell funktioniert die Schlange, wie schnell kommen die an den Schalter? Und da ist man immer zeitfixiert und ist immer quasi völlig involviert in dem, was passiert. Man kann sich gar nicht zurücknehmen.
Und der Mensch erfindet neue Strategien, um den klassischen Warteschlangen auszuweichen. Zum Beispiel die mit dem Nummernziehen.
Das ist ja der Klassiker der Behörden mit dem Nummernziehen, das ich eigentlich sehr schätze, weil man sich so ein bisschen von der Zeit lösen kann. Mit dem Nummernziehen kann man sich hinsetzen und einfach mal gemütlich nichts tun oder die Gedanken baumeln lassen oder auch mal was lesen. Das ist mir also wesentlich sympathischer, weil man sich so ein bisschen auch zurücknehmen kann oder auch ein bisschen aus der Zeit verschwinden kann, weil man nicht immer so zeitbewusst ist. Weil dann irgendwann, gut, wenn die Zahlen dann näher kommen zu der eigenen Zahl, dann schaut man wieder drauf. Aber davor hat man doch immerhin so ein paar Minuten, wo man einfach so seine Ruhe hat vor all dem.
Statt auf den Lift warten, kann man in der gleichen Zeit Stege nehmen. Statt an der Bushaltestelle unbeweglich zu warten, kann man in der gleichen Zeit zu der nächsten Haltestelle laufen. Oder einfach sein persönliches Zeitempfinden mit Warten umkehren, sagt der Zeitphilosoph Marc Wittmann.
Sich bewusst werden, Herrschaft, es sind nur 5 Minuten, es ist fast nichts und jetzt habe ich endlich mal Zeit. Sonst dieses einfach dieses Bewusstwerden. Sonst immer beschwere ich mich, dass ich keine Zeit habe. Ein Mensch und wie alles immer dahin rast und ich habe überhaupt keinen Moment für mich. Jetzt habe ich die Zeit. Jetzt nütze ich doch diese Zeit. Vielleicht sollte ich sogar öfters mal in den Supermarkt gehen und mir sogar die längste Schlange aussuchen, damit ich noch mehr Zeit für mich habe. Man muss es einfach ins Positive wenden, muss man ein bisschen üben, aber das funktioniert.
Kürzlich bin ich mit dem Zug wieder einmal auf Zürich.
Das ist der Bündner Kabarettist Florin Gavietzel.
Das geht übrigens immer schneller. Kann mich noch gut erinnern. Vor ein Haufen Jahren ist ein junger Vater mit seinem Bub eingestiegen und gerade nicht mehr abgehakt. Der Kleine ist ganz aufgeregt und hat die ganze Zeit gefragt, wann fährt er endlich? Papi, fährt er jetzt? Nein, noch nicht, Lukas, aber bald. Muss schnell warten. Schnell warten, hat er gesagt. Es war ein Genti-Zugfahrer gsi. Der Lukas hat mich gelöchert, hat mich dies und das gefragt, hat wollen wissen, ob ich zu Zürich auch in den Zoo ginge. Er sei denn im Fall schon mal zu Zürich gsi. So, Lukas, hat der Vater gesagt, wo wir angehalten haben und der Lukas noch immer in voller Fahrt am Erzählen war, jetzt müssen wir langsam pressieren. Langsam pressieren. Es ist meistens so. Wenn man schnell warten muss, muss man nachher langsam pressieren. Und dann kommt mir der Gottfried Keller in den Sinn, der mal geschrieben hat, die Zeit geht nicht, sie steht still, wir ziehen durch sie hin.
Es ist schon so, der Mensch will immer alles noch schneller haben.
Effizienz ist das Mantra unserer Zeit. Zeit ist Geld, warten ist Verlust.
Das gilt ganz besonders in der Arbeitswelt und ausgeprägt bei denen, die Waren von A nach B verschieben. Zum Beispiel die Logistiker. Die geben alles, dass eine Ware so effizient wie möglich in möglichst kurzer Zeit von einem Produzent zum Händler kommt. Das ist ihr Kerngeschäft. Der Kampf gegen Wartezeiten beim Transport. Einer der grösseren Logistikfirmen in der Schweiz sind die Lagerhäuser Aarau. Im Logistikzentrum Schofisheim bei Aarau lagern Zehntausende von Paletten mit allen Sorten von Waren drauf. Für den Laien ein riesen Chaos. Effektiv aber sind die Waren bis ins letzte Detail erfasst und kontrolliert. Der Warenfluss ins Lager, aus dem Lager raus und auch innerhalb vom Lager hochgradig organisiert. Mit Computer und Gabelstapler oder mit Roboter in Hochregallager. Der Geschäftsführer Beat Bolzhauser, ein Logistiker mit Leib und Seele, macht die Führung durch den Betrieb gerade selber.
Jetzt gehen wir ins UG. UG haben wir Bio Familias kommt. Das ist eigentlich der klassische Kunde, wie wir uns Kunden vorstellen, sprich Zachseln. Ab Produktion haben wir unsere Auflieger vor Ort. Alles geht dort rein, wenn die voll sind, Telefon, wir holen da, bringen das hier rein und tun dann da einlagern, kommissionieren, ausliefern. Hier haben wir rund 5'000 Paletten Birchenmüsli, alle Sorten von Birchenmüsli von Biofamilia, Lebensmittelvorschriften etc. Wir sehen dort eine Gemüsekontrolle, all das Zeug. Dort der Maus reingeht, gibt es einen mechanischen Schlag auf den Hinterkopf. Das Tier ist dann halt tot. Gibt per Kontakt eine Information auf ein Handy, so dass der Unterhalt weiss, dort ist eine Maus drin, die müssen wir rausholen, dass wir nicht andere Viecher anziehen. Die Palette kommen hier runter. Hier haben wir Chargenverfolgung. Wir haben Ablaufdaten, sprich, es gibt Kunden, die wollen irgendwie noch eine Laufzeit haben, wenn sie laden reinkommt von 6 Wochen, andere 4 Wochen, der dritte 2 Wochen. Entscheidet häufig dann auch über den Preis, den die dort zahlen tun. Und das sind die Themen, die wir hier mit unseren IT-Systemen beherrschen müssen. Und hier mache ich immer ein Beispiel mit dem Ameise. Wenn ein Ameise von A nach B mit den Tannennadeln auf dem Rücken rumläuft, das kann jeder nachvollziehen, das sieht dann nicht so spektakulär aus. Wenn du aber über einen Ameisenhaufen hineinschauen tust und Tausende von Ameisen wild siehst, durcheinander laufen, dann stellst du die Frage, wie machen die das? Und das ist auch unsere Logistik. Zu jedem Zeitpunkt wissen, wo sind etwa unsere 120'000 Paletten, in welchem Zustand etc. Das ist Logistik und für das brauchst du dann die besten IT-Systeme. Die Paletten, die haben hier immer irgendwo eine Etikette. Das heisst, wir haben Systeme, Scanner jetzt in diesem Fall, sind aber auch schon den Datenbrillen am Überlegungen machen, wo das Palett ab Lastwagen wird das scannt. Dann im System, im IT-System sehen wir, das ist jetzt vom Lastwagen bei uns in die Warenumschlagszone gekommen. Dann wird es dort übernommen, wird dahinter transportiert und wenn es da ist, wird das hier mit dem Gestell, wir sagen dem, verheiratet. Sprich, ich tue das gerne und der Weiss-System an diesem Lagerplatz, chaotische Einlagerung, da habe ich das Palett. Wenn jetzt also der Mitarbeiter das irgendwo am falschen Ort scannt, dann liefern wir am Schluss des Tages das falsche Palett aus. Es kommt eine Bestellung vom Kunden. Und über Schnittstellen läuft es in unsere EDV rein. In unserer EDV löst das einen Auftrag aus. Der Mitarbeiter auf dem Bildschirm vom Stapler, das sehen wir nachher auch noch bei einem Beispiel, der sieht jetzt, der Kunde will das Palett, der weiss, an welchem Platz er da muss holen, nimmt das raus, geht raus mit dem Palett, tut es abschiessen und dann geht es von hier wieder in die Warenumschlagszone. Dort wird es wieder abgeschossen, beim Verladen auf den Lastwagen wieder abgeschossen und so kontrollieren wir nachher einfach, kontrollieren, wie der ganze Materialfluss ist.
Der Logistiker übernimmt also den ganzen Transport der Ware vom Produzenten. Wenn ein Händler von dieser Ware bestellt, dann bestellt er nicht mehr direkt beim Produzenten, sondern beim Logistiker. Und der Logistiker liefert dann die Ware, die bei ihm lagert, an Händler, z.B. an Coop oder Migros oder an einen Tankstellenshop. So muss sich der Produzent nicht um den Transport und Zwischenlagerung von seinen Produkten kümmern. Das macht alles die Logistikfirma für ihn. Die sich hundertprozentig darauf spezialisiert hat und damit viel effizienter und schneller ist. Bei jedem Zwischenschritt gibt es wieder Kontrolle. Der Gabelstaplerfahrer Giuseppe Mango hat ein Display mit allen Informationen auf seinem Pferd.
Das sind die Lieferschienen auf den Fahrgang. Wenn Umschlag ihr Palettgabe bringen, ich muss, das sind die Artikelnummern, Charge, externe Charge, interne Charge und wie viele Palette und wie viele Karton. Noch mit dem Lieferschein muss alles kontrollieren und einbuchen und versorgen.
Die Lagerhäuser Aarau tun nicht nur Waren vom Produzenten bei sich zwischenlagern und dem Kunden, dem Händler, wieder rechtzeitig ausliefern. Wenn der Kunde eine bestimmte Menge will, dann tun sie auch umpacken. Manchmal sind das Kleinstmengen, sagt der Geschäftsführer Beat Bolzhauser.
Hier tun wir jetzt auch für einen Kunden von uns. Das sind Produkte, die sie kennen, aus dem täglichen Gebrauch heraus. Da haben wir rund etwa 1200 verschiedene Artikel hier. Und das sind jetzt meistens Lieferungen eher in kleinformatige Ladenformate, Tankstellenformate etc. Und da sieht man, da tun wir manchmal nur ganz wenig Produkte, 6 Söseli als Beispiel dort. Dort haben wir 12 Söseli auf ein Palett kommissionieren und tun da ausliefern. Früher haben all die Ladenformate irgendwo noch Lagerfläche gehabt. Heute will man A, die Lagerfläche nicht kaufen, B, nicht bauen und C, nicht bewirtschaften. Das fällt zurück an uns Logistiker, führt aber unter Umständen dazu, dass wir diesen Laden hier dreimal in der Woche mit dem gleichen Sortiment beliefern. Also rein logistisch gesehen und auch von der Ökologie her nicht sehr sinnvoll, aber ist einfach so, wie sich das Geschäftsprinzip verändert hat. Und auch da immer sehr kurzfristig, bis mit Tag um 2, 3, 4 Bestellung. Dann wird es kommissioniert, durch die Nacht wird es verladen, am Morgen um 5 Uhr mit dem Lastwagen ausgeliefert.
Damit sparen alle Zeit. Und auch durch gute Disponenten, die die Lastwagen auf den Weg schicken. Einer von ihnen ist der Rolf Haberstich.
Da sehen wir immer, wer er ist, was er gerade macht und wo er schon war, zu welcher Zeit. Da sehen wir alles von aus. Wir können hier Aufträge direkt aufs Auto übermitteln. Dann seht ihr das im Bildschirm. Wir können auch noch schriftliche Mitteilung machen, wenn es noch etwas braucht dazu. Wir können das so hier schreiben.
Und ein ganzes Team von Leuten ist im direkten Kontakt mit allen Kunden, den Produzenten und den Händlern. Das Team führen tut Peter Mehnhorn.
CRM, Customer Relationship Management, englischer Ausdruck, heisst eigentlich Kundenbetreuung, Kundenerfassung, Bearbeitung. Beinhaltet bei uns das Ganze von den Aufträgen für einen Kunden, Abklärungen für einen Kunden. Alles, was wir für einen Kunden machen können, läuft über das Team hier zusammen. Abklärung zum Beispiel, heute mit Tag noch eine Lieferung, ist es möglich? Er hat auf morgen eine Lieferung, wie könnte man sagen, wie viele Paletten es sind? Eine Reklamation kann sein, er sagt, du, Termin heute Morgen, er ist noch nicht da, was ist los? Diverse Anfragen von den Kunden jeglicher Art laufen in diesem Team hier zusammen und werden nachher hier schnellstmöglich bearbeitet.
Die Lagerhäuser Aarau und andere Logistikfirmen schrauben auch in Zukunft an noch effizienteren Transportwegen um, dass man immer noch mehr Wartezeiten kann eliminieren. Warten ist Alltag. Warten ist Schicksal vom Mensch. Eine Stunde hat 60 Minuten. Manchmal kommt einem das aber viel länger vor. Gerade Warten ist subjektives Empfinden der Zeit. Darum ist es für einen manchmal Zeitverschwendung und zehrt an den Nerven. Warten überbrückt man heute mit dem Smartphone, sogar wenn man am Laufen ist. Warten hat aber auch schöne Seiten. Eine Ruhepause zwischen zwei gestressten Phasen vom Tag. Man muss es nur merken und leben. Der Verhaltenstrainer Christian Moro bringt es auf den Punkt.
Heutzutage hat man das Gefühl, immer, alles, jederzeit und sofort. Und das Leben läuft einfach nicht so. Es ist ein Trugschluss. Also es gibt immer Warten. Und Warten kann ein freudiges Element haben vom Warten.
Warten. Der rote Faden durch unseren Alltag, meistens als Zeitfresser verteufelt, nur selten als Ruheinsel willkommen geheissen. Sie haben die Sendung von Jürg Oehninger gehört.
SRF 1 Doppelpunkt.
Auf srf1.ch können Sie übrigens den Doppelpunkt auch als Podcast.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.